Herzlich willkommen. Erste Frage, die ich gerade mal habe. Versteht ihr mich, wenn ich Berndeutsch rede? Allgemein Snicken im Stream. Gut. In dem Fall machen wir Mundart. Mein Name ist Benedikt Trefzer. Ich mache Informatik beruflich, habe eine eigene Firma, Cirax. Das seht ihr dann auch noch in den Beispielen drin. Und ich möchte euch heute etwas über DNS erzählen. Ursprünglich die Idee war, dass wir DNS-Records für Webserver spezifisch machen, weil es da einen neuen Record-Typ gibt. Ich muss gestehen, das ist, hat dann nicht so viel Zeit gegeben, wie ich eigentlich erzählen wollte. Und darum machen wir jetzt zuerst ein bisschen noch eine Einführung DNS und schauen mal, was das überhaupt ist und wie das funktioniert und was es alles gibt. Und so weiter, bis wir dann am Schluss zu diesem neuen Record-Typ kommen. Das wäre so das Thema von heute. Also zuerst, was ist der DNS? Nachher, wie funktioniert das mit diesen DNS-Resolver? Dann würde ich kurz ein bisschen etwas sagen über DNS-Sec. Dann die verschiedenen DNS-Record-Typen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Record-Typen. Und dann haben wir noch die neuen Record-Typen, wo wir dann auch noch etwas mehr dazu machen. Wenn ihr Fragen habt, bitte ich euch gerade zu fragen. Wir haben genug Zeit, also, dass wir da noch ein bisschen Ausflüchte machen können, je nachdem. Und sonst haben wir am Schluss sicher auch noch ein bisschen Zeit für Fragen. Und Fragen bitte für die, die hier sind, ins Mikrofon, dass wir es auf dem Stream haben. Gut. Also, was ist DNS? Aus der User-Sicht ist der DNS eigentlich das Telefonbuch für das Internet. Ihr könnt euch die IP-Adresse nicht merken, mit IPv4 ist das noch eins, mit IPv6 wird es noch etwas schwieriger. Und darum hat man gesagt, man macht Namen und dann tut der DNS den Namen zu einer Adresse auflösen. Das ist die ursprüngliche Idee. Also ihr tut irgendwie www.google.com abfragen und dann bekommt ihr dafür eine IP-Adresse zurück und hinten dran wird dann mit dieser IP-Adresse mit dem entsprechenden Server verbunden. Der DNS ist 1983 erfunden worden. Bis dann hat es eigentlich ein Host.txt-File gegeben, das zentral durch NIC administriert worden ist und das ist dann verteilt worden. Und wenn man dort einen Eintrag wollte, hat man müssen anrufen. Dann hat man dort einen angerufen und gesagt, hey, kannst du mir dort einen Eintrag machen? Und er hat geschaut, ob der Eintrag eindeutig ist und hat es dann eingetragen. Und dann ist es wieder verteilt worden. Und das ist natürlich ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr wirklich gegangen, das so zu machen. Und so ist der DNS geboren. Beschrieben ist die ganze Geschichte in zwei RFC plus diversen Updates. Was tut der DNS auszeichnen? Das Wichtigste eigentlich, das Ganze ist dezentral. Also es gibt nicht mehr eine Stelle, die der ganze DNS verwaltet, sondern das ist ein System, das dezentral aufgebaut ist, hierarchisch, in einer Baumstruktur. Wir kommen dann noch drauf. Und das Zweite, wir haben eindeutige Namen. Also es kommt kein Fully Qualified Domain Name, also Name plus Domain und Hauptdomain, kommt zweimal vor. Das ist immer eindeutig. Und es ist extrem erweiterbar und darum gibt es auch all die Updates, wo dann zusätzliche Record-Typen dazugekommen sind, zusätzliche Features dazugekommen sind in verschiedensten RFC. Ich habe gesagt, hierarchisch aufbauen. Ich habe euch da mal aufgezeichnet, wie das wie so ein Query aussieht, wenn ich da auf www.cirax.ch gehe, was passiert da eigentlich? Im Hintergrund wird als erstes der Root-Server abgefragt, zuoberst. Da ist jetzt nur einer, da gibt es mehrere davon. Einer wird einfach mal abgefragt und dort wird gefragt, kennst du www.cirax.ch? Und der wird dann zur Antwort geben, nein, kenne ich nicht, aber ich weiss, wer verantwortlich ist für CH. Also von hinten her aufgelöst. Für CH weiss ich, wer verantwortlich ist, nämlich der ANIC.ch ist der zuständig. Beziehungsweise im Normalfall bekommt er dann mehrere Adressen zurück, also das geht von A bis F, glaube ich, bei der NIC, wo er sagt, die sind zuständig. Du musst dort fragen. Und das ist dann die nächste Abfrage, die er macht, wo er sagt, okay, Anik.ch, weisst du, www.zirax.ch, wer ist da? Kannst du mir sagen, was da zurückkommt? Und der Anik.ch, der sagt nachher, oh, sorry, keine Ahnung, weiss ich auch nicht, aber ich weiss, wer für Zirax.ch zuständig ist. Das sind die drei Nameserver da unten. Und nachher geht er her und sagt, okay, ich frage NS1, 2 oder 3 Zirax.com und frage dort, wer für Zirax zu, wer www.zirax.ch ist. Und der weiss dann die Antwort und sagt zurück, okay, das ist der IP-Adresse sowieso. Das ist das Spiel, das durchgeht, wenn man eine DNS-Abfrage macht. Das Ganze kann man natürlich auch textuell machen. Ich habe jetzt hier das Beispiel DIG. Da gibt es die Option plus 3. Und mit plus 3 tut er einem sagen, was dass er hinten dran abfragt. Ich habe ein Flag No DNSSEC, weil DNSSEC kommen wir später noch dazu. Das zeigt es mir die Rekordtypen auch noch an. Und ich habe No TTL angegeben, dass es ein bisschen weniger Text gibt. Also sonst würde er noch Time to Live anzeigen, wie lange es noch gültig ist. Das brauchen wir aber nicht. Wenn ihr jetzt hier den Output anschaut, seht ihr von oben nach unten, oder? In Ziele 5. Das ist der A-Route-Server und geht bis zum M-Route-Server. Die Pünktchen sagen, dass sie noch mehr Antworten waren, die einfach nicht auf der Folie Platz haben. Die sind zuständig für CH. Und er hat den CH-Punkt abgefragt. Beim Anik. Nein, er hat den Rückfrage gegeben. CH ist, für A, ist der Anik bis FNIC zuständig. Und von dem hat er dann die Antwort bekommen, Zirax.ch ist der NS1, Zirax.com 2 oder 3 zuständig. Und am Schluss hat er dann den Anrecker zurückbekommen von www.zirax.ch, also die IP-Adresse, wo das der Server erreichbar ist. Also es ist genau das Gleiche, wie wir vorher grafisch gesehen haben, jetzt einfach noch textuell. So, jetzt ist das natürlich eine umständliche Geschichte, weil jeder Client, also jeder Laptop, jeder, der da oben ist, immer die ganzen Abfragen oben anfangen muss oder alles durchgehen und so weiter. Und darum hat man den Resolver erfunden. Der Resolver ist eigentlich ein Dienst, der nichts anderes macht, als diese Abfragen für euch durchführen. Das ist der Normalfall, dass ihr auf eurem Laptop oder auf eurem Client einfach sagt, ja, ich will das wissen. Und dann fragt er den Resolver und der Resolver macht dann die Abfragen und tut noch ein bisschen cachen. Ja? Also der macht quasi DNS-Abfragen in eurem Namen. Im Normalfall bekommt ihr die IP-Adresse, weil ihr könnt ja nicht den Namen zurückbekommen, weil das ist das Einzige, was ihr halt nicht könnt im DNS nachschauen könnt, oder? Weil ihr habt noch keinen Name-Server. Also bekommen die IP-Adresse im Normalfall bei THCP zugewiesen. Vom lokalen LAN bekommen wir das zugewiesen und dann sagt euer System, okay, das ist der, den wir schauen. Auf Linux könnt ihr in die etc-resolve-conf-Datei gehen und dort schauen, welchen Resolver das ihr braucht. Das ist meistens in 192, 168 1, Type von eurem Router oder ihr habt etwas anderes eingegeben. Manchmal steht 127.001 oder 053, dann braucht der SystemD, dann hat er einen lokalen so Halbresolver von SystemD am Laufen und manchmal steht da irgendetwas anderes. Es gibt Resolver, die verfügbar sind, die jeder kann brauchen. Die zwei bekanntesten ist sicher der von Google. Dort könnt ihr immer die IP-Adresse 88888 eingeben. Und dann könnt ihr immer Google fragen, wo das der Herr weht. Ihr könnt auch die IP-Adresse 99999 brauchen. Dann könnt ihr zu Quad 9 fragen. Also das sind Möglichkeiten, um die Abfrage nicht in eurem lokalen LAN zu machen, sondern gegen außen zu machen, wenn es zugelassen ist. Ich habe noch der Link zum DNS von der digitalen Gesellschaft dazu da. Da unten. Die digitale Gesellschaft hat einen DNS-Dienst, der nicht gefiltert ist in der Schweiz und Privacy sicherstellt. Weil Der Resolver, der Resolver betreibt, der sieht natürlich jede Abfrage von euch. Und der sieht, was das dir im Web umsurft. Weil für alles macht ihr eine Abfrage. Der weiss, um welche Zeit dass ihr die Abfrage macht, der weiss, von woher dass ihr die Abfrage macht, etc. Und das ist dann auch ein bisschen das Kriterium für wie dass ihr euren DNS aus oder euren Resolver auswählen sollt. Einmal die ganze Privacy-Geschichte, oder? Was stellt er zur Verfügung, beziehungsweise was sagt er, was er macht, oder? Und dann kommt die zweite Frage, ja, vertraut er dem, was er macht? Macht er wirklich das? Und dann hat er eventuell noch Filter. Also es gibt beispielsweise so DNS, die explizit Gewaltsachen und Pornografie und so weiter ausfiltern, wo denkt ist, dass man das den Kind so herentun kann, oder? Dass die eben nicht auf diese Seite kommen und so weiter. Die Schweizer Provider, einfach als Hinweis, die sind verpflichtet, gewisse Sachen zu speichern, gewisse Sachen zu filtern, nämlich die Zugangssperre, wo wir vor ein paar Jahren mal darüber abgestimmt haben. Und die Eidgenössische Bankenkommission hat dort eine Liste von allen Glücksspielsachen, die gesperrt sind. Also, der Link ist da unten, wenn ihr nachschauen wollt, was gesperrt ist. So, also. Wenn ihr jetzt nicht auf einen Resolver gehen wollt, sondern wollt eine Abfrage machen, die gegen außen geht, automatisch, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt DIG brauchen oder NSLookup. Ich habe euch da zwei Beispiele gegeben. DIG ist vorher schon vorgekommen. Und so könnt ihr dann explizit einen Name-Server fragen. Ihr könnt auch explizit einen Resolver fragen, aber ihr könnt vor allem explizit einen anderen Name-Server fragen. Also wenn ihr beispielsweise DIG www.sirax.com macht und der A-Record will, also die IP-Adresse von diesem Server, und explizit den Sirax-Server brauchen, ohne dass er durch die ganze Geschichte durchgeht, könnt ihr das bei DIG mit einem Ad und dann den Name-Server angeben, also @ns1sirax.com, und dann wird die Abfrage direkt dem Name-Server geschickt. So könnt ihr überprüfen, was das da für eine Antwort gibt und ob er richtig konfiguriert ist, bevor ihr ihn überhaupt in die Hierarchie eintragt. Genau das Gleiche kann man auch mit NSLookup machen, da habe ich die Syntax da. Es gibt auch noch verschiedene Online-Seiten, wo ihr so Abfragen könnt machen könnt. Die sind aber nicht so mächtig, wie wenn ihr es auf der Kommandozeile macht. Gut. Ist soweit mal alles klar? Gut. Dann gehen wir einen Schritt weiter, DNSSEC. Bis jetzt war es so, dass der DNS ohne Kryptographie ausgekommen ist. Also es ist nichts verschlüsselt, es ist nichts sicher. Ihr vertraut einfach dem Resolver, was der herausgefunden hat oder dem, wo ihr die Abfrage, die ihr geschickt habt, was ihr zurückbekommt, dem vertraut ihr. Ihr habt keine Möglichkeit zu überprüfen, ob die Antwort, die ihr bekommen habt, die richtige Antwort ist. Weil es könnte ja irgendein Man in the Middle dazwischen sein, der irgendeine andere Antwort zurückschickt. Oder der Provider könnte irgendwie sagen, ja, aber auf Google sollen sie nicht unbedingt, sondern sie sollen alle auf eine andere Suchmaschine gehen und er leitet es nach überall einfach immer um. Aus diesem Grund hat man irgendwann DNSSEC gefunden. Also das originale DNS-Design, ohne Security überhaupt nicht, einfach der Server gibt Antwort und ihr vertraut, dass ihr den richtigen Server gefragt habt und dass der die richtige Antwort gibt. DNSSEC, beschrieben im RFC 3833, ist ein neues System, also relativ neu, wo das sicherstellen will. Also, dass ihr könnt überprüfen, ist die Antwort korrekt. Das macht man, indem man jeden Record signieren. Also wenn ich jetzt so einen A-Record, wie wir vorher gesehen haben, so einen IP-Adressen-Eintrag habe, dann signiere ich das mit meinem Schlüssel und ich habe gleichzeitig den Public Key von diesem Schlüssel bei mir im DNS drin. Plus der Public Key, der ist signiert und wird in der darüberliegenden Instanz abgespeichert. Und damit gibt es im gleichen Baum, wie der DNS-Abfrage hat, Möglichkeiten quasi vom Root oben aber zu fragen, ja, stimmt die Signatur? Also das ist das, was ihr überprüft, oder? Die gehen quasi rückwärts den Baum auf und sagen, okay, das ist mit dem signiert, die Signatur ist richtig, das ist der Schlüssel signiert oben dran, wenn er oben dran signiert ist, kommt er irgendwann kommt er zum Root und der Root-Schlüssel, den habt ihr lokal. Und mit dem könnt ihr sicherstellen, dass der ganze Weg signiert ist und so könnt ihr sicherstellen, dass die Antwort, die ihr bekommen habt, die richtige ist. Wenn ihr wollt wissen, oder wenn ihr eine Antwort, es könnte jetzt sein, dass ihr die Antwort einfach zurückkommt, das gibt es nicht. Auch diese Antwort könnt ihr überprüfen. Das Protokoll dort heisst NSEC oder NSEC 3. Ist nicht ganz über alle Zweifel erhaben, weil es gibt Möglichkeiten zu schauen, was alles für Records drin sind. Je nachdem, mit welchem Algorithmus sie welche Ausprägung das gebraucht werden. Aber dort könnt ihr quasi überprüfen, ob es, wenn ihr eine Antwort zurückkommt, die Domain gibt's, oder den Namen gibt es nicht, ob die Antwort korrekt ist. Weil sonst könnt ihr einfach ausfiltern und ihr würdet es nicht merken. Was wichtig ist, ist im Zusammenhang mit DNSSEC, es gibt keine Vertraulichkeit, also es ist keine Verschlüsselung da. Der fragt, kann immer noch alles lesen oder man in der Mitte kann alles lesen. Wenn ich auf dem Netzwerkinterface höre, kann ich alles lesen, was dort passiert. Es geht nur um die Authentizität, also die Identität von dem Record, dass ich den überprüfen kann. Im Normalfall ist es die Aufgabe vom Resolver, den wir vorher angeschaut haben, die Sicherstellung zu machen über einen ganzen Baum. Jetzt, wie sieht das aus? Ich habe da mal im DNS-Wiss, das ist eine Webseite, wo man so die DNS-Schlüssel anzeigen kann, die da gebraucht werden, eine Ausgabe gemacht und ich sehe ziemlich ähnlich aus wie die vorher. Nur hat es jetzt in jedem Kästchen mehrere Sachen drin. Und ihr seht, das oberste Kästchen, das ist quasi der Root-Key. Der Root-Key, der hat da eine ID, die kann man ein bisschen weniger gut lesen auf der Grösse, aber das ist der DNS-Key oben. Und das ist der Root-Key, den habt ihr auch lokal bei euch im System. Und der hat nachher zwei Schlüssel signiert. Einen, der gebraucht wird aktiv und einen ist der Reserveschlüssel, den er dann quasi reinnehmen würde, dass er das Caching kann umgehen. Und dann hat er eine Signatur gemacht vom Schlüssel von der CH-Domäne, also da das zweitoberste Kästchen, wo er das CH signiert ist. Und der hat wieder einen DS-Record unten, der eine Signatur gemacht hat vom Zirax-CH-Schlüssel, wo nachher die entsprechenden Records unten wieder einen DNS-Key, der signiert ist, und unten nachher die einzelnen Records. Die zwei Schlüssel pro Kästchen, dass der dort immer einen hat, der einen Schlüssel signiert und der dann die Records signiert, das hat den Grund, dass der können, die Schlüssel rotieren. Das heisst, der Oberschlüssel, den müsst ihr ja bei dem oben dran noch eintragen, den wollt ihr möglichst wenig brauchen. Hingegen der Unterschlüssel, der ist ein bisschen weniger sicher und den wollt ihr rotieren die ganze Zeit, dass er immer wieder ein bisschen neuer ist. Und das könnt ihr natürlich einfacher, wenn ihr nicht immer der obergehenden Instanz müsst sagen, hey, ich habe jetzt einen neuen Schlüssel. Darum hat es immer die zwei Stufen pro Stufe, pro Kästchen quasi. Das Ganze kann man natürlich auch mit DIG abfragen. Ihr seht oben das Kommando, DIG wieder plus 30. Ich habe jetzt nur noch das Flag No Crypto gesetzt. Das macht das da hinten einfach die kryptografischen Zeichen, die euch nicht viel nützen, aber da alle über die Ziele ausgehen, nicht angezeigt wird, sondern hier auch mitgesagt wird. Und dann seht ihr, kommt von der CH, also ich habe oben die Root-Server habe ich jetzt mal weggelassen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Ihr seht jetzt gegenüber dem letzten Mal, habt ihr jetzt nicht nur den NS-Record-Typ, sondern ihr habt zusätzlich einen DS-Typ und einen RR-SIG. Und ihr seht, dass der DS, das ist der Schlüssel und der RR-SIG, das ist die Signatur davon. Und das geht dann weiter runter. Oder wieder auf der Zirax-CH-Stufe. Einen Schlüssel und eine Signatur hat. Und er kommt neu unten dazu www.zirax.ch, wo auch dieser Eintrag einen Schlüssel dazu hat. Das heisst, für jeden Record wird jetzt zusätzlich noch die RR-Signatur ausgegeben. Und mit dieser Signatur die ihr könnt überprüfen. Das Format da drinnen seht ihr, da ist der Schlüssel drin. Und wer das den Schlüssel gebraucht hat, und dass sie, wenn ihr die Nummern hier vergleicht mit dem DNS, also mit dem Bild von vorher, dann sind die immer angegeben, wo der Schlüssel ist. Das ist die Nummer vom Schlüssel, die gebraucht worden ist, zum Signieren. Das ist die Idee von DNSSEC. Klar? Gut, also dann gehen wir zu den Record-Typen und schauen mal, was es da alles gibt. Der erste, den ich euch sagen möchte, der eigentlich jetzt nicht Webserver-spezifisch ist, aber den wir nachher noch brauchen, das ist der SOA. Der heisst, SOA steht für Start of Authority und der muss in jeder Zone muss der vorhanden sein. Dort sind dann so Sachen drin, wie Seriennummern vom aktuellen File. Das muss man immer erhöhen. Und dann, wie lange das gültig ist, wenn das soll expiren und so weiter. Plus noch die E-Mail-Adresse vom Admin soll dort drinnen noch. Und wer das der Hauptverantwortlich ist von diesen mehreren Name-Servers, die da drinnen sind. Wichtig ist, der muss immer vorhanden sein. In jeder Zone einmal. Nehmen wir den A-Record, ich glaube, da muss ich nicht zu viel dazu sagen, den haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Das ist quasi der, der einfach eine IPv4-Adresse zurückgibt, die man dann brauchen kann. Logisch brauchen wir für Webserver. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr dazu sagen. Dann gibt es den AAAA-Record. Das ist eigentlich das gleiche wie der A-Record, einfach für IPv6. Also dort bekommt ihr nicht eine IPv4-Adresse zurück, sondern ihr bekommt eine IPv6-Adresse zurück. Da mit einem Doppelpunkt drin. Ansonsten genau gleich wie der A-Record. Dann haben wir Pointer-Records. Die sind ein bisschen speziell. Das ist das Umgekehrte vom A- und vom AAA-Record. Und dort habt ihr die Möglichkeit, von einer IP-Adresse her quasi rückwärts zu schauen, welcher Server ist da hier verantwortlich. Und ihr seht, das ist eine spezielle Domain, die da gebraucht wird, nämlich in der ARPA, die ihr abfragt, weil der Aufbau muss ja dann wieder genau gleich sein wie das Domainsystem. Im Normalfall wird das dann zu euch delegiert, für die IP-Range, die ihr vom Provider bekommt, wird das delegiert. Wenn ihr leer seid, ist das normalerweise so im C-Netz-Format, wo ihr das bekommt. Wenn ihr irgendeine kleinere Range habt, dann wird das mit C-Names entsprechend gemacht, dass ihr die Einträge könnt machen könnt. Die Auflösung ist dann quasi rückwärts. Also die IP-Adresse von www.zirax.com wäre 217.197.128.7. Und dann müsst ihr das Ganze umdrehen, um die Abfrage zu machen, um nachher zu wissen, dass der Webserver eigentlich PWeb20 heisst. Dig macht euch das einfach, indem ihr einfach mit -x und dann die IP-Adresse könnt angeben könnt. Dann könnt ihr die Abfrage automatisch so machen und müsst euch nicht merken, dass ihr alles müsst rückwärts machen und in der ARPA noch hinten dran schreiben. Und ganz lustig wird es dann bei IPv6. Weil dort müsst ihr jeden einzelnen Record und die zwei Doppelpunkte erweitern durch alle Nullen, die die zwei Doppelpunkte ersetzen, um es rückwärts auflösen zu machen. Und es gibt nachher die IPv6-Abfrage, die dann auch wieder auf den PWeb20 zeigt. Aber mit DigX ist das so einfach, dort könnt ihr einfach wirklich DigX und die IPv6-Adressen eingeben und nachher tut ihr automatisch das lokal ummünzen in die richtige Abfragetechnik, die du brauchst, um dann den Record zu bekommen. So. Das sind eigentlich die Basis-Records, die ihr braucht für einen Webserver. He? Jetzt gibt es die Provider, die sagen, ja, aber das jedes Mal einzutragen und nachher wechselt der Server, bekommt eine andere IP-Adresse und irgendwie will das migrieren und so, ist ein bisschen mühsam. Ich mache einen CNAME. CNAME heisst, ich mache einen Alias von einem Eintrag auf einen anderen. Das heisst, ich kann dann sagen, www.ziraxnetz ist ein CNAME auf www.zirax.com. Und das heisst, wenn ich jetzt gerade frage, dann frage ich zuerst www.zirax.net und dann sagt er mir zurück, CNAME, frage www.zirax.com ab und dann fragt er www.zirax.com ab und bekommt dann von dem die IP-Adresse zurück. Ausser das wäre auch wieder ein CNAME, dann würde er dann den CNAME fragen. Also das kann man beliebig, sagt man, stapeln. Ist ein bisschen eine Frage für die Performance, weil es natürlich dann entsprechend mehr Abfragen gibt. Also gerade in diesem Fall geht er natürlich jedes Mal, geht er zuerst für Zirax.net beim Root-Server anfragen und dann beim Zirax.com beim Root-Server anfragen und so weiter. Es ist nicht so effizient. Der CNAME tut alle Records übernehmen. Nein, tut nicht alle Records übernehmen, sondern nur eine gewisse Anzahl von Records, nämlich A und noch so gewisse andere, aber nicht alle. Und das ist der Grund, wieso dass ihr nicht den CNAME brauchen auf eurer Zone. Also die Zone wäre in diesem Fall Zirax.net. Wenn ihr im Webserver wollt, könnt ihr eingehen nur Zirax.net und dann müsst ihr dort die IP-Adresse hinterlegen. Weil der CNAME übernimmt nicht den SOA-Record und der SOA-Record braucht es für jede Zone. Das ist der Grund, wieso dass der CNAME nur auf Hostnamen funktioniert und nicht auf der Zone selber. Leider sieht man immer wieder Serien, die es probiert. Aber es geht nicht. Aber es gibt Abhilfe, nämlich der D-Name. Der D-Name ermöglicht, also der D-Name-Record, der ermöglicht, dass man quasi eine Zone kann mappen auf eine andere Zone. Und dann werden alle Records übernommen. Inklusive SOA und MX und was es sonst noch alles gibt, kreucht und fleucht. Also es wird dann 1:1 jeder übernommen. Und so könnt ihr quasi ein Alias-Domain machen. Oder sagen, okay, Zirax.ch soll echt das gleiche sein wie Zirax.com. Ist mir eigentlich egal, ich brauche Zirax.com mehr für nichts anderes als für meinen Webserver. Dann soll es genau gleich sein. Und dann übernimmt er alles. Dann könnt ihr aber auch nicht einen separaten Eintrag machen und sagen, ja, aber den Server will ich nur so erreichen, den könnt ihr dann auch nicht machen. Sondern es ist dann einfach 1:1 immer beides. Gut, das sind so die, die man so im Normalfall sieht, kreucht und fleucht. Jetzt gibt es natürlich noch mehr. Einer, den ich sehr spannend finde, ist der TLS-A-Record. Jetzt, wir haben ja mit DNSSEC die Möglichkeit zu sagen, okay, wir vertrauen dem Nameserver die Antwort, die er gibt. Weil wir haben dem DNSSEC-Route vertraut. Und jetzt können wir ja eigentlich das brauchen, um zu sagen, hey, mein Webserver hat ein Zertifikat hinterlegt, mache HTTPS und jetzt möchte ich eigentlich überprüfen, ist das Zertifikat, das der Webserver hat, tatsächlich erlaubt und ist das das Richtige oder habe ich einen Mann in der Mitte, wo mir irgendetwas unterjubelt, der sagt, ich mache schon ein bisschen HTTPS, aber nicht so, wie du es eigentlich ursprünglich gesagt hast, weil ich wollte ein bisschen mithören. Und da ist eine Möglichkeit, dass ich das im DNS hinterlege. Also ich hinterlege im DNS quasi irgendeine Checksumme von dem Zertifikat, das ich brauche und er hat der Benutzer die Möglichkeit, nachzuschauen, ob die Checksumme stimmt. Und so kann ich dann sicherstellen, dass niemand zwischendrin war, sondern dass es tatsächlich mit dem richtigen Zertifikat signiert ist. Und damit brauche ich dann auch nicht die Variante, dass ich die Root.ca im Browser hinterlegen muss, so wie es im Normalfall ist. Oder? Im Normalfall hat die Root.ca, wo euer Zertifikat, also beispielsweise Let's Encrypt, wo euer Zertifikat signiert, habt ihr im Browser hinterlegt und dann vertraut ihr all denen, die im Browser hinterlegt sind. Also, zusätzlicher Weg, um das Zertifikat zu überprüfen. DNSSEC muss natürlich gebraucht werden auf der Domain. Sonst macht es nicht so viel Sinn. Man muss dem DNSSEC vertrauen, also dem Root-Zertifikat von DNSSEC. Ja, ist halt so. Irgendwo muss das Vertrauen herkommen. Leider gibt es keinen Browser-Support mehr. Es hat das früher, im Jahr bis 2018, hat es ein Plugin gegeben, der DNSSEC-Validator, der das immer überprüft hat, ob der TLSA-Record drinnen ist. Leider gibt es den nicht mehr und im Moment wird meines Wissens von keinem Browser unterstützt, dass das überprüft wird. Es gibt den Webchecker, der heute überprüfen kann, ob das Zertifikat stimmt. Ob das jetzt mit dem Webchecker so sinnvoll ist, ist eine andere Frage, aber einfach. Es hilft auf jeden Fall, wenn man es einrichtet, oder? Es hilft, wenn man es einrichtet, dann kann man wenigstens dort noch schauen. Ja, doch, es ist tatsächlich das, was ich will. Heute wird es hauptsächlich gebraucht für SMTP-Server, also Postfix und so weiter, hat die Möglichkeit, TLSA-Records zu überprüfen. Nicht für Web, aber für SMTP-Verbindungen oder für XMPP, also Jabber-Verbindungen, die dort teilweise auch die Records, die TLSA-Records überprüfen. Ich habe hier unten mal ein Beispiel von so einem Record angegeben. Ihr seht, ich habe vorne den Port. Also jetzt für HTTPS, was ich es angegeben habe. Also vorne underscore die Portnummer, nachher TCP oder UDP, je nachdem der Domainname, dann INTLSA. Und was ihr hier seht, die 201 und dann da die kryptische Geschichte, da bestimmt ihr, was das ihr überprüft. Und weil jetzt mein Server beispielsweise, oder der Server da, der hat Let's Encrypt. Und Let's Encrypt ist es so, dass es alle 90 Tage bekommt ein neues Zertifikat. Und ich habe natürlich nicht Lust, alle 90 Tage da wieder einen neuen Eintrag zu machen, weil es ist nicht ganz der einzige Webserver. Und das wird ein bisschen mühsam. Aber ihr habt die Möglichkeit, das Root-Zertifikat zu überprüfen oder einzutragen. Und mit dem String tut ihr jetzt quasi sagen, ich will nicht das Endzertifikat eingetragen haben, sondern ich will im Trust-Chain das höhere Zertifikat eingetragen haben. Also beispielsweise jetzt das von Let's Encrypt. Und das wechselt nicht so häufig. Also das ist dann über mehrere Jahre das Gleiche. Und entsprechend muss man dann noch mal ein paar Jahre mal den Eintrag ändern. Also, das ist das für TLSA. Leider vom kein Browser unterstützt, aber eigentlich eine sehr sinnvolle Sache. Ein weiterer Record ist der CAA-Record. CAA heisst Certification Authority Authorization. Und der Record, der sagt, wer darf die Zertifikate von meinem Webserver ausstellen. Im Fall London jetzt seht ihr, Xerox.com, okay, der CAA-Record Issue Let's Encrypt Ort. Das heisst, für Xerox.com darf nur Let's Encrypt.org Zertifikat ausstellen. Alle anderen Zertifikate sind wahrscheinlich falsch. Es gibt keine Wildcard-Zertifikate, weil Issue Wild ist auf Strichpunkt. Das heisst, es darf niemand ein Wildcard-Zertifikat in dieser Domain ausstellen. Und dann gibt es noch eine Mailadresse für Violation Reports. Ob dort etwas ankommt, weiß ich also ehrlich gesagt auch nicht. Aber es gäbe es nach RFC. Wenn ihr die Records generieren wollt, dann ist sicher die Webseite hilft mit, wenn wir SSL-Mate.com CAA. Dort gibt es eine Auswahl von allen CAs, die so üblich sind. Dann kann man das dort gerade eintragen und dann hat man den richtigen Namen dort. Also es hilft einfach, dass man es schnell hat. Das Problem von diesem Eintrag ist, ein CA muss sich natürlich auch daran halten. Weil überprüft im Browser wird es nicht. Also, oder ich wüsste, kein Browser, der gegen überprüft, ist das Zertifikat jetzt wirklich von dieser CA und steht sie so im DNS. denkt, ist er, dass er sehr sich daran halten muss und sagen, okay, geht der DNS abfragen und wenn der drinnen steht, dann darf ich das Zertifikat auch machen und sonst nicht. Let's Encrypt weiss ich, dass sie sich daran halten. Also entweder ist kein Eintrag da oder es ist eben ein Strichpunkt-Eintrag da oder auf etwas anderes und dann stellen sie auch kein Zertifikat aus. Ist in dem Sinn, ja, eine nette Ergänzung, kostet nicht viel, aber wirklich Sicherheit ist es nicht. Weil der Mann in der Mitte wird sich sicher nicht daran halten. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zu den spezielleren Sachen. SRV Records. SRV Records wäre ja eigentlich eine gescheite Sache, weil mit dem SRV, also der SRV heisst der Service Record, da könnt ihr quasi einen Dienst angeben und dann könnt ihr sagen, okay, und für diesen Dienst soll dieser Server zuständig sein. Und ihr könnt noch weitergehen, ihr könnt sagen, mit welcher Priorität das welcher Server soll zuständig sein. Coole Sache. Weil damit löst es viele Probleme, oder? Ich kann sagen, okay, mein Hauptserver ist der und wenn der nicht erreichbar ist oder wenn ich den gerade ausschalten will, dann nimm den als Backup oder wenn der nicht erreichst, dann kannst du noch den fragen. Wäre eigentlich eine coole Sache. Wird auch gebraucht für verschiedene Sachen, zum Beispiel CalDAV, CARDAV, CEF, Matrix, Puppets, Thun, XMPP und so weiter.
Hä?
Minecraft, okay. Also, ja. Problem, für HTTPS geht es nicht. Also für Web oder HTTP, HTTPS geht es nicht. Also Webserver in dem Sinn von keinem Browser unterstützt. Ja, von dem her können wir es eigentlich lassen. Und ja, das Beispiel ist ein bisschen obsolet. Wenn der Browser-Erweiterung macht, dass es geht, dann wird es dann funktionieren. Also der Eintrag ist so zulässig, aber er wird von niemandem abgefragt. Darum vergessen wir den wieder und kommen zu den neuen DNS Record Types. Und dort schauen wir uns jetzt den HTTPS Record Typ an. Der HTTPS Record Typ ist eigentlich genau das, was mit dem SRV nicht geht. Nämlich ein Typ, wo ihr einen Record, wo ihr einen Eintrag machen könnt und genau das vom SRV übernehmen. Ihr könnt ihm sagen, welcher Server ist zuständig. Ihr könnt sagen, mit welcher Priorität ist er zuständig und so weiter. Der Record ist 2023 als Proposed Standard übernommen worden in einem RFC. Also ihr seht, der ist relativ neu, der geht es noch nicht lang. Er hat noch mehr Möglichkeiten als nur ein SRV, da kommen wir noch dazu. Die Idee war, mehr Performance, nämlich, dass man nicht muss jetzt abfragen muss, dieses, eins und jenes von einem Webserver, sondern dass man alles in einen Record tun kann. Privacy war ein Ziel. Das heisst, dass alle Informationen vorhanden ist, die ich brauche, um einen Webserver abfragen. Wenn man schnell ein ins Webserver-Teil mit HTTPS hineingeht, dann ist ja immer der erste Teil das Problem. Oder? Weil ich muss als erstes sagen, welchen Server das ich will und muss das deren IP-Adresse sagen. Und dieser Teil ist noch nicht verschlüsselt. Das heisst, wenn ich den will, verschlüsseln will, muss ich vorher schon einen Schlüssel bekommen, dass ich das verschlüsseln kann. Und das wäre angedacht, dass das in dem HTTPS-Record drin ist. Nennt sich ECM. Können wir nachher nochmal drauf zurück. Und damit wäre nachher die TLS-Verbindung vollständig verschlüsselt. Also nicht erst im zweiten Schritt verschlüsselt, wie mit HTTPS, sondern schon im ersten Schritt verschlüsselt. Der HTTPS-Record ist ein generischer Record, also ist ein Spezialfall vom SVCB-Record. Der SVCB-Record, den kann man auch noch für andere Dienste, könnte man auch noch für andere Dienste brauchen, nicht nur für HTTP und HTTPS. Vom Aufbau her, von dem HTTPS-Record und auch vom SVCB-Record, ist es so, dass es zwei Modi gibt. Es gibt den Alias-Mod und den Service-Mod. Da kommen wir jetzt gerade drauf. Der Alias-Mod ist quasi das Delegieren vom Namen. Ich habe euch vorher über ein C-Name und ein D-Name erzählt, oder? Von diesen zwei, der eine in die Zone und der andere nicht in die Zone. Und das ist jetzt möglich, dass ich mit der Priority, also wenn ich Priority 0 setze, kann ich quasi einen C-Namen definieren, aber kann ihn auch auf der Domain unten definieren. Für die ganze HTTPS-Geschichte. Das heisst, da unten würde jetzt Example kommen, würde ich auf einen Server SVC ExampleNet zeigen. Für HTTPS, oder? Obwohl Example.com eine Zone ist. Und das kann ich jetzt für den Hostnamen und für die Domänen so brauchen, für beides. Der zweite Modus ist der Service-Mode. Und dort kann ich jetzt verschiedene Sachen angeben in einem Record. Ich kann sagen, wer das zuständig ist. Ich kann sagen, das Application Layer Protokoll, das er soll brauchen. Also ich kann ihm dort schon im DNS sagen, macht er H2, H3 oder was auch immer. Dann muss er das schon mal nicht mehr aushandeln, der Browser, weil er weiss, das kann der so. Ich kann ihm eine IPv4 hinter dazugeben, das heisst, ich kann ihm die IPv4-Adresse dazugeben oder die IPv6-Adresse und habe in dem Sinn nur einen Record, den ich abfragen muss und bekomme alle Informationen zurück. Weiter ist das Encrypted Client Hello, das der ECH, der ist spezifiziert im RFC, dass es den wird geben als Hint hier. Aber es braucht noch niemand, sie sind dort noch in den Details drin. Also das ist noch nicht akzeptiert, final. Aber auch das macht es dann möglich, dass ich quasi von Anfang an kann sagen, hey, ich weiss den Schlüssel schon, ich habe wieder eine DNS-Abfrage bekommen und habe ihn überprüft via DNSSEC und habe jetzt die Möglichkeit, dass ich direkt vom ersten Bit, den ich im Webserver schicke, kann verschlüsseln. Und muss nicht noch zuerst sagen, welchen Server das ich eigentlich will. Ihr seht da unten, wie das dann so aussehen. Also ihr habt jetzt hier Example.com, HTTPS. Priorität ist jetzt hier auf 1 gesetzt. Und der Server kann H3 und H2, hat IPv4-Adressen. Und geht direkt, weil da hier ein Punkt ist zwischendrin, ist er selber zuständig. Ja? Und dann gibt es einen Backup-Server. Und der Backup-Server, der ist der SFC10, ExampleNet, der kann nur H2 und sonst nichts. Und IP-Adresse wissen wir halt auch gerade nicht. Aber der ist ja nur im Backup-Fall, soll der gebraucht werden. So wäre der Record-Typ aufbauen. Nice. Aber ich habe leider keinen Browser gefunden, der es wirklich 1:1 so unterstützt. Es ist relativ neu. Es ist so, dass der neue Firefox hat Settings, die man setzen kann. Aber ich konnte sie nicht im Detail ausprobieren, weil ich muss ja immer auch den IPv4-Adresse, also den IPv4-Record-Typ dazu tun, weil der IPv4-Hint ist nur optional, dass der gebraucht wird. Und von dem her, das wird leider noch nicht unterstützt. Und von dem her, ich hätte gerne ein Beispiel gemacht und sage, schau, der Webserver, der hat jetzt nur den Record. Und das funktioniert leider noch nicht. Es ist aber so, dass scheinbar Apple in ihrem neuesten Betriebssystem von den SVCB-Records und HTTPS-Records ziemlich Gebrauch machen und dass das dort scheinbar drin sein soll. Mangels Apple-Gerät konnte ich es nicht ausprobieren. Aber es ist etwas, was soll kommen. Ja. Also Fazit, A-Record, AA-Record, CAA-Record, das sind die wichtigsten, die müsst ihr unbedingt haben. TLSA, nice to have und HTTPS, dann ein paar Jahre. Das ist so die Kurzfassung. Merci vielmals. Jetzt gibt es Fragen. Alle fraglos glücklich.
Aber auch wieder irgendwie, keine Ahnung. Wahrscheinlich redundant. Wie tut man Vertrauen sicherstellen? Also jetzt von wegen, weil dort fängt es ja an, oder bei dieser Sicherheitsgeschichte. Bei DNSSEC, du musst ja jemandem vertrauen.
Genau.
Und wie tut man jetzt da, oder gibt es irgendeinen optimalen Weg, um da...
Nein, der DNS-Sec ist eindeutig, weil der DNS-Sec gibt es den Root-Schlüssel und dem musst du vertrauen. Und es gibt nur einen
Root-Schlüssel. Also, da kann ich den anschauen und sagen, das Gesicht gefällt mir nicht, oder...
Nein, der wird immer wieder erneuert. Und dort gibt es so eine Procedure, die dort dahinter ist. Die wird mit Video übertragen, wenn der Schlüssel aus dem Safe rausgenommen wird und nachher signiert wird und dann wieder zurückgelegt wird in den Safe und so weiter.
Ja, ist klar. Danke.
Aber im Endeffekt, dem Root-Schlüssel musst du eigentlich vertrauen. Nein. Aber du kannst nur verschiedene Arten abfragen. Von dem her ist es ziemlich sicher, dass der nicht kompromittiert ist. Aber, ja. Sonst noch Fragen? In dem Fall. Merci vielmals. Und schönen Tag noch. Ja.